Seien Sie herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres monatlichen Hörspielmagazins. Dazu begrüßt Sie Michael Langer. Und diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Bilanz, Hörspielkunst aus den Studios des WDR. Wir rezensieren eine bemerkenswerte CD-Edition der Kunststiftung NRW. Außerdem unterhalten wir uns mit Christoph Buggert, dem Schriftsteller, Hörspielautor und ehemaligen Leiter der Hörspielabteilung des Hessischen Rundfunks, über 30 Jahre Hörspiel des Jahres und 40 Jahre Hörspiel des Monats. Und zunächst nutzen wir noch die Gelegenheit zu einem Telefonat mit dem Regisseur, Realisateur und Co-Autor des eben gesendeten Hörspiel des Monats, Evangelium Pasolini von Arnold Stadler und Oliver Sturm. Seien Sie herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Hallo.
Herr Sturm, wie war die Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Arnold Stadler? Wie hat sich das gestaltet beim Evangelium Pasolini?
Ja, wir haben versucht, eine Form zu finden für die Erzählung der Erzählung sozusagen. Also das Matthäus-Evangelium ist ja bereits eine Erzählung des Lebens Christi. Und wir haben uns überlegt, wie man eine Erzählung in der Erzählung in der Erzählung schaffen kann. Und ich hatte dann die Idee, dass wir uns gemeinsam den Film von Pasolini angucken und dabei ein Gespräch führen. Und Arnold Stadler, der den Film, wie er mir erzählte, an die 100 Mal schon gesehen hat, als er damals an seinem Buch Salvatore schrieb, der hat eine haargenaue Kenntnis jedes kleinsten Details und der ist ja als ausgebildeter Theologe auch sehr, sehr bibelfest und weiß sehr viel über die Hintergründe. Und so haben wir uns einfach den Film eingelegt und im Studio auf einem Bildschirm uns angeguckt und uns dabei unterhalten. Und Arnold Stadler hat erzählt, was er sieht. Und da das alleine noch kein Hörspiel macht, habe ich entschieden, dass wir Passagen aus dem Originaldrehbuch von Pasolini einbauen und über die Szenenanweisungen, die Pasolini in seinem Drehbuch hat, den Film quasi mit den technischen Mitteln der Filmsprache, also der Drehbuchsprache erzählen. Schließlich habe ich noch Bibelzitate dazu genommen und Szenen aus dem Film. Und Arnold Stadler bringt ja in seinem Buch Salvatore die Ermordung Pasolinis und die Kreuzigung Jesu sozusagen in eine Engführung. Er parallelisiert sie. Und so haben wir noch Material aus Pasolinis letzten Stunden dazu genommen. Und zwar so, wie es Stadler in seinem Buch Salvatore erzählt. Und es fand sich noch das letzte Interview von Pasolini, was er irgendwie 2 oder 3 Stunden vor seinem Tod dem Journalisten Furio Colombo gegeben hatte. Und das haben wir auch eingebaut, sodass auch im Hörspiel am Ende diese Engführung von dem Kreuzigungsgeschehen und der Ermordung Pasolinis steht.
Die Zusammenarbeit, die fand also vornehmlich im Studio statt. Und ich darf annehmen, dass es eigentlich kein Manuskript gab, sondern es gab sicher eins, aber keins, das bis ins letzte Detail festgelegt war, sodass das Ganze ein kreativer Prozess war, der sich im Studio auch entfaltet hat.
Ja, so ist es. Also wir haben uns, wie gesagt, im Studio getroffen und gemeinsam den Film angeschaut. Und über das gemeinsame Gespräch entstand dann diese Form, dass ich viele andere Materialien hinzugezogen habe. Und so baute sich das allmählich zusammen. Also es war nicht so, dass da gleich etwas stand, sondern die ganze Form ist eigentlich aus dem Schöpfen in den ganzen Materialien heraus entstanden.
Wie hat sich denn Ihr Bild von Pasolini gewandelt im Zuge dieser Arbeit? Denn ich darf annehmen, dass Sie einen ganz anderen Zugang zu Pasolini hatten als etwa Arnold Stadler.
Ja, das stimmt. Also, was mir deutlich geworden ist bei der Arbeit an dem Projekt, ist, dass Pasolini, der ja gemeinhin immer so der marxistischen Ecke so 1:1 zugerechnet wird, eine viel differenziertere Figur gewesen ist. Und in den ganzen ideologischen Gemengelagen Italiens oder auch Europas so einen ganz singulären Weg gegangen ist. Also sicherlich war seine Faszination am Matthäusevangelium die Faszination an der Figur Jesu Christo, der sozusagen die Stimme der Armen und die Stimme der einfachen Leute und die Stimme der Kranken verkörperte. Und das war auch der Ansatzpunkt oder der Identifikationspunkt für Pasolini, dieses Leben in Armut und dieses Leben in äußerster Schlichtheit und äußerster Gradheit. Und da ist mir der Pasolini sehr nahe gekommen als jemand, der sich jenseits der damals herrschenden Links-Rechts-Ideologien bewegt hat. Denn der Film, der ist ja auch sehr stark angegriffen worden, gerade von den linken Theoretikern und ist teilweise auch, aber auch von der Kirche angegriffen worden, teilweise auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden, aber auch von beiden Seiten angegriffen worden. So wie sich diese singuläre Künstlerexistenz Pasolini ganz ihren eigenen Weg bahnt durch die Geschichte der 60er Jahre. Das finde ich völlig faszinierend. Das war mir vorher nicht so klar.
Pasolini als christliche Figur.
In gewisser Weise ja. Also der Art und Weise christlich oder Jesus Christus ähnlich, wie er sich den Eckdaten oder den Grunddaten der Existenz ausliefert.
Oliver Sturm, vielen Dank für dieses Telefonat.
Sehr gerne.
Das war Oliver Sturm, der Regisseur und Co-Autor des Evangelium Pasolini, einer Produktion des Hessischen Rundfunk mit dem Deutschlandfunk, ausgezeichnet als Hörspiel des Monats Oktober.
Ton ab.
Das war ein Ausschnitt aus Orbis Auditus von Andreas Ammer und Karl Ludwig Reichert, einem der ersten Hörspiele, die Ende der 1980er Jahre preisgekrönt wurden als Hörspiel des Jahres. Seit nun schon 30 Jahren vergibt eine jährlich wechselnde Jury im Namen der Akademie der Darstellenden Künste dieses Prädikat. Und wir haben nun das Vergnügen, uns mit jemandem zu unterhalten, der über dieses Jubiläum und die damit verbundene Tradition bestens Bescheid weiß, weil er das alles von Anfang an begleitet hat. Wir freuen uns auf Christoph Buggert, den Schriftsteller, Hörspielautor, Hörspieldramaturgen und nicht zuletzt den ehemaligen Leiter der Hörspielabteilung beim Hessischen Rundfunk. Christoph Buggert ist außerdem seit 1977 Mitglied des Präsidiums der Akademie der Darstellenden Künste. Seien Sie herzlich willkommen beim Hörspielmagazin im Deutschlandfunk.
Ja, danke. Guten Tag.
Herr Buggert, Hörspiel des Jahres. Seit 30 Jahren wird diese Auszeichnung vergeben, seit 1987. Wir müssen aber noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich bis ins Jahr 1977. Seitdem gibt es die Hörspiele des Monats. Wie hat das alles angefangen?
Ja, wenn wir über die Geschichte dieser Initiative der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste sprechen, dann müssen wir vor allen Dingen über einen Mann reden, nämlich über Ulrich Lauterbach. Und da darf ich vielleicht ganz kurz noch weiter in die Radiogeschichte zurückgehen. Ulrich Lauterbach war für mich immer einer der ganz großen Männer der Anfangszeit des Radios nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte das KZ Buchenwald überlebt, war eigentlich Theatermann, hat auch nach dem Mai 1945 auch erstmal als Theatermann angefangen, ist dann aber ganz bewusst und ziemlich bald in das Medium Radio übergewechselt, weil er da einfach das größere Publikum hatte. Und eben getrieben von seinen Erinnerungen, wollte er mitwirken an dem Programm, was man damals unter dem Stichwort Re-Education betrieb, die Demokratisierung, die Erziehung eines moralisch und politisch völlig devastierten Volkes, das Radio, das gerade auch als Medium in den 12 Jahren davor als Propagandamedium fürchterlich missbraucht worden war, das Medium, das erreichte eben alle Wohnzimmer, und er wollte wirklich eben die demokratische Erziehung der Deutschen über das Radio mitbetreiben und auf dem Wege des Hörspiels. Das Hörspiel war damals, Fernsehen gab es noch gar nicht, die große Kunstform. Das Hörspiel hatte Millionen Publikum. Jede Ursendung wurde in allen wichtigen Zeitungen in Mehrspaltern besprochen. Und Ulrich Lauterbach wollte diese Möglichkeit eben wirklich nutzen und hat dann im Laufe seiner Tätigkeit im Radio erlebt, wie das Fernsehen aufkam, wie der erst kleine und dann immer größer werdende Bruder Fernsehen das Hörspiel auch in den Hintergrund drückte. Das Echo auf das Hörspiel wurde weniger, die Einschaltquoten wurden auch weniger. Und das hat einen Mann wie Ulrich Lauterbach wirklich geschmerzt. Und als er Mitte der 70er Jahre, genau 1976, in Ruhestand ging, wollte er etwas tun. Für das Hörspiel wollte es wieder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und hatte die Idee, eben diese Institution Hörspiel des Monats einzuführen. Es war eine ganz einfache Idee, eine fast geniale Idee, nämlich die Idee der reisenden Jury. Er hat immer für ein Jahr eine Jury berufen, die das Ursenderangebot der ARD durchhörte und dann das nach ihrer Meinung gelungenste Hörspiel zum Hörspiel des Monats erklärte. Das lief seit 1977, und Mitte der 80er Jahre ist er leider dann schwer erkrankt und hat damals mich gebeten, diese Institution weiter zu betreuen. Das habe ich natürlich gerne getan und tue es bis heute. Und wir haben dann die Idee Hörspiel des Monats im Jahr 1987 ergänzt, um die Idee oder um den Beitrag Hörspiel des Jahres. Das ist ganz einfach. Die gleiche Jury sollte immer gegen Ende eines Jahres aus den 12 von ihr gewählten Hörspielen des Monats einen Titel bestimmen, der zum Hörspiel des Jahres erklärt wurde. Und dieses Hörspiel des Jahres ist inzwischen in den 30 Jahren, in denen es existiert, zu einem der begehrtesten Radiopreise der Republik geworden.
Auch die Auszeichnung Hörspiel des Monats ist sehr begehrt. Christoph Buckert, Sie sagten, es war eine kleine Idee. War die auch ganz problemlos umzusetzen und zu verwirklichen? Oder gab es Klippen, die man umschiffen musste?
Nein, also Schwierigkeiten gab es gar nicht. Ich war damals, als Ulrich Lauterbach diese Idee in die Welt setzte. Ich hatte die Ehre, sein Nachfolger am Hessischen Rundfunk zu sein. Und wir Hörspielleute haben seine Initiative sofort begrüßt, unterstützt. Wir haben ihn auch beraten bei der Besetzung der Jurys. Aber das war eine völlig unabhängige Initiative der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Und bis heute ist die Resonanz geblieben. Inzwischen bin ich auch ein Ruheständler, ein ehemaliger Radiomitarbeiter und hatte jetzt gerade Kontakt mit den jetzt aktiven Hörspielmachern und habe mit ihnen mal das Ganze so ein Resümee gezogen. Und ich war sehr erfreut darüber, dass die Kollegen, teilweise ganz neue Kollegen, die ich gar nicht mehr kannte, dass die von dieser Initiative nach wie vor sehr, sehr angetan sind und mich geradezu flehentlich gebeten haben, mach weiter, macht weiter. Diese Initiative der Akademie hilft offenbar den Hörspielmachern bis heute ganz erheblich. Denn das ist das ganz, ganz Wichtige und gerade für uns in der Akademie auch sehr wichtig. Keine Kunstgattung kann es sich leisten, nicht irgendwie von einem neutralen Echo begleitet zu werden. Also jede Kunstgattung braucht das, braucht ein Umfeld, wo über diese Gattung diskutiert wird, wo sie reflektiert wird, wo sie kritisiert wird. Und das ist eigentlich der wichtigste Impuls der Akademie. Wir wollen der Gattung Hörspiel Echo verschaffen und wollen sie anregen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu korrigieren, sich weiterzuentwickeln. Das braucht jede Kunstgattung.
Herr Buckert, wenn man auf die ausgezeichneten Hörspiele der vergangenen 30 Jahre zurückblickt, das ist eine schöne Bandbreite, die auch die Entwicklung des deutschsprachigen Hörspiels widerspiegelt. Sind Ihnen ein paar Stücke besonders in Erinnerung geblieben?
Ach, das ist bei 30 Hörspielen des Jahres und hinter jedem Hörspiel des Jahres stehen nochmal 12 Hörspiele des Monats. Es wäre eigentlich ungerecht, da welche hervorzuheben. Ich kann ihm aus dem Gedächtnis jetzt einige Titel sagen, aber das halte ich nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass da kontinuierlich so eine kritische Reflexion stattfindet. Und wichtig ist mir noch etwas. Wir leben so in einer Zeit, wo ich als Radiomacher habe das erlebt, dass so Ende der 70er, in den 80er Jahren eine ganz neue Disziplin plötzlich in den Rundfunkhäusern an Bedeutung, auch an Macht gewann. Und das waren die sogenannten Publikumsforscher, die Statistiker, die mit sehr raffinierten und auch sehr exakten und verlässlichen Methoden analysierten, was sind die Wünsche des Publikums, was kommt gut an, was kommt weniger gut an, und das dann wieder rücklieferten in die Programmebenen, in die Programmkonferenzen und auch an die Programmmacher. Also die sogenannte Publikumsforschung bekam immer mehr Einfluss und bestimmte die Programminhalte. Das heißt, keiner, der im Medium tätig ist, kann etwas dagegen haben, dass er genaueres erfährt über die Wünsche des Publikums. Aber man muss auch bedenken, dass jeder von uns Wünsche in sich trägt, Erwartungen in sich trägt oder Potenziale in sich trägt, von denen er noch gar nichts weiß. Und genau das ist die Aufgabe der Kunst, dem noch nicht Gesagten, dem noch nicht Entdeckten, dem Neuen, das wir alle in uns tragen, Stimme und Sprache zu geben. Und das können eben die Statistiker und die Publikumsforscher überhaupt nicht. Wenn die zu sehr Macht bekommen in den Sendern, dann wird plötzlich ein Mainstream-Programm der einzige Ton, der in den Sendern angeschlagen wird. Und das ist uns in der Akademie ganz, ganz wichtig, dass wir betonen, das noch nicht Gesagte, also eine der Hauptaufgaben der Kunst, das noch nicht Entdeckte, das zu unterstützen. Also wir leben in einer Zeit, wo zunehmend sogenannte überraschende Ereignisse alles umstürzen. Wir reden halt zum Beispiel von der Flüchtlingskrise oder von Brexit oder von Donald Trump oder so. Hören wir dann auch in den Nachrichten, es war total unerwartbar. Und das ist gefährlich. Nein, es war gar nicht unerwartbar. Und wenn man zurückblickt, dann kann man plötzlich auch sehen, all das sind Entwicklungen, die sich über Jahre und Jahrzehnte angekündigt haben. Und die Künstler, die Kunst, die hat die Aufgabe, eben solchen Spuren sehr, sehr früh nachzugehen. Also eher aufmerksam zu werden, als die große Zahl aufmerksam wird. Und das ist eine der Aufgaben, die wir auch in die Medien hinein senden wollen und sagen, passt auf, Leute, haltet die Künste in den Medien, haltet sie lebendig, stützt sie. Sie sind ein ganz wacher Nerv und ein ganz waches Organ in der im Abtasten der sich andeutenden Zukunftsentwicklung. Und das ist uns in der Akademie ganz, ganz besonders wichtig, immer wieder zu sagen und die Medien auch zu mahnen, vernachlässigt die Künste nicht und lasst ihnen Freiheit. Macht sie nicht zum Vollstrecker von Pauschalwünschen und von statistisch feststellbaren Erwartungen, sondern lasst sie ausprobieren, lasst sie sich voraustasten in die Zukunft, denn nur dann bleiben wir überlebensfähig und nur dann bleiben auch die Medien, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, interessant und wachsam.
Am 25. Februar wird es im Literaturhaus in Frankfurt am Main eine Veranstaltung geben mit einer Preisverleihung für das Hörspiel des Jahres 2016. Und an diesem Tag wird auch ordentlich das Jubiläum 30 Jahre Hörspiel des Jahres begangen werden, oder?
Ja, wir wollen das auf jeden Fall. Wir wollen das ganze kommende Jahr, wo es also 40 Jahre Hörspiel des Monats und 30 Jahre Hörspiel des Jahres gibt, das wollen wir schon nutzen, um auf diese Institution oder diese Initiative der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste hinzuweisen. Das beginnt bei der Preisverleihung im Literaturhaus eben Ende Februar. Es wird aber das ganze Jahr durch, es wird eine Publikation geben, die also dokumentiert die ganze Geschichte, Hörspiel des Monats, Hörspiel des Jahres. Es wird beim Hörspielfestival ARD, Hörspielfestival in Karlsruhe zu diesem Thema Veranstaltungen geben. Also wir wollen da schon darauf hinweisen, dass diese Initiative eine etwas in Vergessenheit geratene, völlig zu Unrecht in Vergessenheit geratene Gattung wieder mehr in das Licht der Öffentlichkeit rücken will. Und das wird das ganze Jahr durch immer wieder von Seiten unserer Akademie angerissen werden.
Christoph Burkert, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne geschehen.
Motto. Musik, damit Geräusch verbunden, wird oftmals nur als Lärm empfunden.
Bilanz, Hörspielkunst aus den Studios des WDR, so lautet der Titel einer bemerkenswerten CD-Edition der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. Herausgegeben von Wolfgang Schiffer und Michael Serra, erschienen im Lilienfeld Verlag. 10 CDs mit legendären Hörspielen. Stefanie Metzger stellt Ihnen diese Edition vor.
Manchmal lohnt sich etwas, weil es sich nicht lohnt. Daran glaubt Lorenz, der auf Abwege geratene Sohn von Clara, die in Heinrich Bölls Hörspiel Bilanz von 1958 sterben muss. Kurz vor ihrem Tod trifft sie ihren Sohn zum letzten Mal und auch ein letztes Mal auf seinen unerschütterten Glauben an Freiheit und Selbstbestimmung.
Fliegen will ich, allein. So hoch es geht, Mutter, und allein. Verstehst du? Ich habe mich nie gefragt, ob es sich lohnt, ein Flugzeug zu stehlen oder Geld, um eins zu mieten. Ich habe ihnen nicht mal übel genommen, dass sie mich einsperren, wenn sie mich kriegen. Lohnen, das ist ein Wort, das ich nicht kenne. Allein über den Wolken. Lohnt sich das? Es lohnt sich, Mutter.
Es lohnt sich, sagt Lorenz, der Flieger. Es lohnt sich, gerade weil es sich nicht lohnt, könnte man sein Credo variieren. Denn in eben diesem Sinne ist die CD-Edition Bilanz, Hörspielkunst aus den Studios des WDR, die ihren Titel von Heinrich Bölls Hörspiel entlehnt, genau dies. Ein lohnenswertes Unterfangen. Nicht profitabel, nicht Mainstream, nicht eine Aneinanderreihung von Highlights, sondern Nischenprodukt und vielfältiger Querschnitt durch 60 Jahre WDR-Hörspiel. Erschienen ist die Edition im Düsseldorfer Lilienfeld Verlag, als 7. Band der Schriftenreihe der Kunststiftung NRW. Auf 10 CDs haben die Herausgeber Wolfgang Schiffer und Michael Serra 13 Hörspiele versammelt, die zwischen 1958 und 2013 beim WDR produziert wurden. Besonderes Augenmerk lag auf dem lokalen Bezug der Autoren zu NRW und auf der Verbindung von Literatur und Hörspiel, die gerade in den 50er und 60er Jahren zur Blütezeit des Genres führte. Diese ist in der Edition mit Stücken von Erasmus Schöfer, Nicolas Born, Theodor Weißenborn oder Dieter Kühn vertreten. Bei ihnen allen ist Hörspiel vor allem eines, Sprachgeschehen. In eindringlich gespielten Dialogen und Monologen, in poetischen Redeflüssen oder scheinbar unschuldig daherkommenden Abenteuererzählungen entfalten sich vielfältige Sujets. Traumata der NS-Zeit, Scheidung, Poesie des Wahnsinns, oder die Lust des Menschen an der Erzählung über Krieg und Gewalt. Bei aller Poesie und literarischen Qualität dieser Stücke, es stellt sich fast Erleichterung ein, wenn man nach etwa der Hälfte der Auswahl auf »Das Schreien der Katze im Sack« von Dieter Wellershoff trifft. Ein Stück aus dem Jahr 1970, das auch in der akustischen Collage und in der damals noch jungen Stereophonie poetische Kraft entdeckt.
Beruhigung durch Rhythmus. Es war... Beruhigung durch Beruhigung durch Laut. Beruhigung durch Nahrung.
Es war ein ganz normaler Samstag. Beruhigung durch. Wir saßen gerade beim Mittagessen.
Beruhigung durch diesen Schwung. Beruhigung. Wenn Sie fallen, halten Sie den Atem an. Nun schwingen Sie von unten her Ihren rechten Arm und schlagen mit dem rechten Faustrücken das Handgelenk von Ihrem Hals weg.
Aber wie ging es weiter? Wahrscheinlich ging alles seinen Gang.
Sie goss den Kaffee langsam in die blaue Steinguttasse mit dem starren Lächeln einer bezahlten Tänzerin. Und eine seltsam traurige Zärtlichkeit überkam sie. Es gab Tage, an denen jedes Geräusch, das die Welt machte, wie das Schreien einer Katze im Sack klang.
Welt und Mensch, sie werden sich immer fremder. Und es scheint fast zwingend, dass die hörspielerische Inszenierung dieser Entfremdung mit der Ablösung der Gattung von der Literatur einhergeht. Wie virtuos man ab Mitte der 60er Jahre alle Facetten des Akustischen auslotet, wird in der CD-Edition mit Gerhard Rühms Wintermärchen, ein Radiomelodram, oder Maurizio Kagels Die Umkehrung Amerikas anschaulich. Dabei lässt gerade Kagels Hörspiel von 1976 den Hörer unmittelbar erfahren, wie aktuell und wirkungsvoll die künstlerischen Strategien von damals sind.
Programm:
Verhungern, verjagen, verkennen, verkaufen, verklagen, verklemmen, verklopfen, verknöchern, verknoppeln, verkohlen, verkommen, verkriechen, verkrüppeln, verkümmern, verlachen, verleiden, verletzen, verleugnen, verleumden, verlieren, verlogen, verloren, verlöschen, verludern, verlumpen, verlumpen, vermeiden.
Die Wucht eines Kagel, die Virtuosität eines Wellershoff oder auch die akustische Poesie eines Rühm, sie stehen im Dienste existenzieller und mächtiger Themen. Da wirkt Dieter Fortes Sprachspiel von 1980 wie ein Comic Relief in einem Shakespeare-Stück. Mithilfe eines Kassettenkurses erkunden darin zwei Männer die Möglichkeiten von Kommunikation. Was eigentlich bedeutet, wie sage ich in einem Gespräch so wenig wie möglich und komme doch ans Ziel? Fortes Stück vermittelt, dass Hörspiele immer wieder sehr unterhaltsam mit ihren eigenen Mitteln spielen. Dass sich dieser ironische Blick auch auf den eigenen medialen Kontext beziehen kann, zeigt das Stück Resonanz Rosa von Walter Filz aus dem Jahr 1995. Rosa hört Resonanzen, die andere nicht mehr hören. Das verschafft ihr Zutritt zu einer reißerischen und skrupellosen Fernsehindustrie, die Walter Filz aus originalen Medientönen zusammenmontiert.
Ein Demonstrationsversuch, 30 Stunden in einer schalltoten Kammer.
Lustiges und Ernsthaftes aus der Welt des Schalls, da macht Physik doch wieder Spaß.
Es war der Pilot zu einer Wissenschaftsshow. Damals versuchten die öffentlich-rechtlichen Sender ja ihre Bildungsprogramme, Schulfernsehen und so irgendwie populärer zu machen.
Schall kann bewegen und zerstören.
In der Pilotsendung ging es um irgendwelche Umwelteinflüsse, beziehungsweise darum, was passiert, wenn diese Einflüsse wegfallen. Dazu sollte sich ein Kandidat einsperren lassen.
Ein Demonstrationsversuch, 30 Stunden in einer schalltoten Kammer. Nur gelegentlich Beschäftigung mit einigen Testaufgaben. Wozu führt das?
Erstmal natürlich zu einem Nebenverdienst.
Es ist wichtig, dass die Edition für die Zeit ab Mitte der 80er Jahre neben Stücken wie Atemnot von Ruth Rehmann, Bahnhof am Meer von Jürgen Becker oder Der Aufzug von Mariana Lecki auch bei der Mediensatire von Walter Filz ankommt. Filz steht quasi stellvertretend für aktuelle Hörspieldramaturgien, die sich vom literarischen Ablösen und Pop, Dokument, Performance zuwenden. Sie sind verbunden mit Namen wie Andreas Ammer, Paul Plamper, Christoph Schlingensief oder Rimini-Protokoll. Auch alles WDR-Künstler. Die CD-Edition Bilanz ist somit nicht Abschluss, eher Zwischenbilanz. Mehr noch, sie sollte geradezu Mahnung sein, dass die Vielfalt eines Genres auch dann am Leben zu erhalten ist, wenn Kosten-Nutzen-Rechnungen dominant und ökonomische Bedingungen schwieriger werden. Hörspiel lohnt sich, gerade weil es sich nicht lohnt. Nichts anderes ist die Bilanz dieser Edition, und das ist nicht wenig. Nein, es ist sogar sehr viel.
Das war ein Beitrag von Stefanie Metzger über eine Edition der Kunststiftung NRW mit dem Titel Bilanz, Hörspielkunst aus den Studios des WDR. Die 10 CDs nebst einem Begleitband, herausgegeben von Wolfgang Schiffer und Michael Serra, sind erschienen im Lilienfeld Verlag zum Preis von 29,90 €. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Unser nächstes Hörspielmagazin gibt es am Samstagabend des 4. Februar, dann gleich nach dem neuerlichen Hörspiel des Monats, Manifest 50, Du darfst mich töten, wenn du mich liebst, von Michaela Falkner. Für Ihr Interesse, das Sie auch heute wieder dem Hörspiel entgegengebracht haben, bedankt sich am Mikrofon Michael Langer. Ton ab.